Irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich gebe mich dem jetzt einfach hin. Also lag ich da und lauschte den Gongs. Plötzlich hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, Gail, du erschaffst deine eigene Realität. Okay, Nachricht angekommen. Und ich dachte, gut, dann beschließe ich jetzt, glücklich zu sein. In dem Moment habe ich mich zurückgelehnt und war einfach nur glücklich.
Ich habe gesehen, wie sich mein Ego mit einem Puff in eine Wolke aus Post-it-Zetteln auflöste. Plötzlich war mein Ich über die Landschaft verteilt wie geschmolzene Butter oder Farbe. Es hat mich nicht gestört. Ich konnte ja immer noch alles wahrnehmen, nur eben aus einem anderen Blickwinkel. Was war passiert? Ich war immer noch da, obwohl ich nicht mehr existierte. Das wirft schon einige Fragen auf.
Trip-Therapie. Oder kann uns LSD helfen, das Klima zu retten? Sendung von Marlene Heiser.
Ich bin nach Costa Rica geflogen, weil ich mit verschiedenen Substanzen arbeiten wollte. Die erste, die ich genommen habe, war Iboga, eine volle Dosis. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe aber auch noch nie etwas gemacht, was mir so viel Angst eingeflößt hat wie das. Ich hatte vorher viele Podcasts zum Thema angehört. Mir war schon klar, dass das wahrscheinlich ein ziemlicher Ritt werden würde. Die Menschen, die das Retreat gemacht haben, waren zwei ehemalige Heroinabhängige. Iboga kann einen aus der Heroinabhängigkeit befreien, wenn man es richtig anwendet. Vor der Reise musste ich mein Herz und meine Leber zur Sicherheit durchchecken lassen. Während des Trips war ein Arzt anwesend, der alle 20 Minuten meinen Blutdruck gemessen hat, um sicherzustellen, dass es mir gut geht. Gleichzeitig war es aber auch ganz klar eine Zeremonie. Das war alles wahnsinnig gruselig.
Die Frau, die hier von ihrem Trip erzählt, ist Gail Bradbrook. Sie ist 47 Jahre alt, Britin und Mutter von zwei Kindern. Gail Bradbrook hat Molekularbiophysik studiert und sie ist Mitbegründerin von Extinction Rebellion. Gemeinsam mit Roger Hallam und anderen hat sie 2018 in Großbritannien diese klimaschutzaktivistische Gruppierung ins Leben gerufen, die derzeit neben Fridays for Future am eindringlichsten und medienwirksamsten davor warnt, dass wir Menschen gerade dabei sind, unseren Planeten zu zerstören. Iboga, die Droge, von der Gail Bradbrook erzählt, ist in der westlichen Welt, im Gegensatz zu anderen halluzinogenen Pflanzen, relativ unbekannt.
Tabernante Iboga, kurz Iboga, Eboga, Eboka oder Obona, ist eine in den tropischen Regionen Afrikas beheimatete Strauchpflanze, die durch das enthaltene Ibogain und andere verwandte Iboga-Alkaloide je nach Dosis eine sowohl dissoziative als auch halluzinogene Wirkung haben kann.
Getroffen habe ich Gail Bradbrook auf der Breaking Convention auf dem Campus der University of Greenwich in London. Das ist eine der wichtigsten Konferenzen zu psychedelischen Substanzen weltweit. 3 Tage lang referieren dort überwiegend seriöse Wissenschaftler, aber auch Schamanen, Psychonauten und Aktivistinnen über die Wirkung, den Nutzen und die mögliche Verwendung von LSD und anderen psychedelischen Substanzen. Bradbrook war dort nicht zufällig zu Gast, denn eine Frage zog sich wie ein roter Faden durch das Programm der Tagung. Können psychedelische Substanzen wie LSD, Psilocybin und andere Halluzinogene möglicherweise mit dazu beitragen, die Klimakrise zu verhindern?
Psilocybin ist ein Indolalkaloid aus der Gruppe der Tryptamine. Der Konsum von Psilocybin erfolgt in der Regel in Form von psilocybinhaltigen Pilzen, auch bekannt als Magic Mushrooms, und bewirkt einen psychedelischen Rausch mit visuellen Halluzinationen. Der Zustand ähnelt einem LSD-Rausch, er ist jedoch kürzer. Während ein LSD-Trip 8 bis 10 Stunden dauern kann, klingt ein Pilztrip nach 4 bis 6 Stunden wieder ab und ist deshalb auch in der klinischen Forschung besser durchführbar.
Können also Halluzinogene dazu beitragen, die Klimakrise zu verhindern? Britische Wissenschaftler haben die These aufgestellt, dass tatsächlich ein potenzieller Zusammenhang besteht zwischen der Wirkung von LSD oder Psilocybin und Umweltschutz.
Während eines Trips werden die Menschen sich oft der Natur sehr bewusst. Sie berichten von einer engen Beziehung, die sie zum Boden, zum Gras oder zu den Bäumen spüren. Das kann dazu führen, dass Menschen sich stärker als Teil der Natur verstehen. Deshalb glauben wir auch, dass psychedelische Substanzen die Angst vor dem Tod lindern können. Die Menschen begreifen sich unter ihrem Einfluss eher als Teil des Universums, statt bloß als vereinzelte, geplagte Seele. Diese Erfahrungen sind real. Daran besteht kein Zweifel. Manche Menschen verändert die Trip-Erfahrung für immer, so wie auch eine religiöse Erfahrung lebensverändernd sein kann.
Sagt David Nutt. Er ist Psychiater und Professor für Psychopharmakologie und forscht am Imperial College in London. Drogen und ihr Einfluss auf den menschlichen Körper und Geist sind sein Spezialgebiet. Unter seiner Leitung untersucht ein Team von Wissenschaftlern am Imperial Psychedelic Research Center, inwieweit Psilocybin dazu beitragen kann, Menschen von bis dato behandlungsresistenten Depressionen zu befreien. David Nutts Kollegin Rose Watts leitet die Studie.
Die aktuelle Studie befasst sich mit schwerer Depression. Die Patienten kommen für 2 Psilocybin-Sessions zu uns. Dann vergleichen wir ihren Zustand mit dem von Menschen, die Citalopram nehmen. Das ist ein Antidepressivum. Wir vergleichen die Hirnströme und wir schauen uns an, wie verbunden sich die Menschen mit sich selbst und anderen fühlen und wie sich das verändert. Auch wie verbunden sie sich mit der Natur fühlen. Es geht also nicht nur um Depression, sondern auch darum, ob psychedelische Substanzen Menschen generell offener machen.
Dass es medizinische Studien mit Substanzen wie Psilocybin wieder gibt, ist einer Renaissance der weltweiten Forschung mit psychedelischen Substanzen zu verdanken. Timothy Leary, zunächst klinischer Psychologe an der Harvard University, hatte in den 1960er Jahren den Massenkonsum von LSD in den USA propagiert.
Drop out of college. Drop out of graduate school. Drop out of junior executive. Drop out of senior executive. Turn on. Tune in. Drop out.
Lauteten Learys geradezu ikonisch gewordene Worte bei einem Human Be-In, einem Treffen von 30.000 Hippies im Golden Gate Park in San Francisco. Kein Wunder, dass Timothy Leary 1963 von der Universität flog. LSD war zum Symbol linker Gegenkultur aufgestiegen. Der republikanische Präsident Richard Nixon fürchtete um die amerikanische Jugend im Allgemeinen und um den Nachschub von Soldaten für den Krieg in Vietnam im Besonderen. 1966 wurden LSD und Psilocybin in den USA kurzerhand verboten. 1971 stufte auch Deutschland die beiden Substanzen als nicht verkehrsfähige Stoffe ein. Die zuvor erfolgreiche Forschung an LSD- und Psilocybin-haltigen Therapeutika kam damit weitgehend zum Erliegen.
Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD, ist ein chemisch hergestelltes Derivat der Lysergsäure. Der Chemiker Albert Hoffmann, damals angestellt beim Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz, heute Novartis, experimentierte bereits 1938 mit Mutterkorn, einem Pilz, der Getreide, vor allem Roggenkörner, befällt und der aufgrund der enthaltenen Alkaloide in hohen Dosen für Mensch und Tier giftig ist. 1943 entdeckte Hoffmann dann zufällig die halluzinogene Wirkung des von ihm synthetisierten Moleküls. 1949 brachte Sandoz LSD unter dem Namen Delusid legal auf den Markt, zur psychiatrischen Behandlung und zu Forschungszwecken. Die Indikation wurde im Beipackzettel damals folgendermaßen angegeben.
A. In der analytischen Psychotherapie zur Förderung seelischer Entspannung durch Freisetzung verdrängten Materials. B. Experimentelle Studien über das Wesen der Psychose. Indem der Psychiater selbst der Lucid einnimmt, wird er in die Lage versetzt, eine Einsicht in die Welt der Ideen und Wahrnehmungen psychiatrischer Patienten zu gewinnen.
1965 revidierte der Pharmahersteller Sandoz diese Vertriebspolitik. Relativ schnell war klar geworden, nicht LSD löst Psychosen aus, sondern die sterile und damit während eines Trips potenziell furchteinflößende Umgebung in der Klinik versetzt Menschen in Zustände, die von außen betrachtet Psychosen ähneln. Fortan galt LSD nicht mehr als Medikament zur Nachahmung von Psychosen. Stattdessen kam man langsam dahinter, welche Bedeutung Set und Setting für das Erleben einer LSD-Erfahrung haben. Welchen medizinischen Nutzen LSD aber für sich genommen haben kann, wurde damit wieder zur offenen Frage. Um diese Frage zu beantworten, machte das Unternehmen LSD ab 1965 zur Erforschung potenzieller Wirkungen und Verwendungszwecke weltweit kostenlos zugänglich und beteiligte sich finanziell an dazu geeigneten Studien.
Set und Setting bezeichnen beim Drogenkonsum zum einen die mentale Verfassung des Konsumenten, also das Mindset, und zum anderen die Umgebung, in der die Droge konsumiert wird, also das Setting. Bei Psychedelics hängt die Wirkung also nicht nur von der Dosis ab, sondern auch von der Stimmung, den Gedanken und der Erwartungshaltung des Konsumenten, sowie von dessen Umgebung zum Zeitpunkt der Einnahme und den damit individuell hervorgerufenen und wahrgenommenen Eindrücken. Je sicherer und geborgener sich ein Patient fühlt, umso positiver wird auch der Trip.
Aktuelle Studien knüpfen nun an die Studienergebnisse von damals an. Michael Pollan ist Journalist und Schriftsteller. Zurzeit lehrt er an der Harvard University. Für sein vielbeachtetes Buch How to Change Your Mind, auf Deutsch unter dem Titel Verändere dein Bewusstsein erschienen, hat er sich sowohl die turbulente Geschichte dieser Substanzen als auch die neuesten Forschungsergebnisse angesehen.
The mental illnesses where it has so far shown the most promise are anxiety, depression, addiction, obsession.
Die psychischen Erkrankungen, bei denen die vielversprechendsten Ergebnisse erzielt werden, sind Depressionen, Angstzustände, Substanzabhängigkeiten und Zwangsstörungen. Diese Krankheiten haben viel gemeinsam. Man ist gefangen in Gedankenschleifen der Sorge und der Reue. Man lässt die Welt nicht mehr an sich heran. Der Zwang nimmt alles ein. Andere Menschen erreichen einen nicht mehr, ebenso wenig die Schönheit der Natur. Es ist eine Art mentaler Erstarrungszustand, als wäre das Denken verknöchert. Und man steckt in einer bestimmten Erzählung fest. Der Depressive redet sich ein, dass er nicht liebenswert ist. Der Süchtige denkt, ohne Zigarette kommt er nicht durch den Tag. Genau hier scheinen psychedelische Substanzen den größten Wert zu haben.
And it's here, and this is all about habits of thought, and if you think about it, that here is where it seems to have the most value.
Während meiner Recherchen habe ich einen Psychiater gefragt, ist es nicht seltsam, dass eine einzige Droge bei so vielen verschiedenen Krankheiten helfen soll, fast wie ein Allheilmittel? Das sei überhaupt nicht seltsam, sagte er. Woher wissen Sie, dass die Krankheiten wirklich so verschieden sind? Sie liegen alle gewissermaßen auf einem Kontinuum. Das bedeutet aber auch, gesunde Menschen befinden sich ebenfalls innerhalb dieses Spektrums. Wir alle sind mal traurig oder fürchten uns, wir verhalten uns zwanghaft und wir sind alle süchtig nach irgendetwas. Deshalb glaube ich, sollten wir anerkennen, dass psychedelische Drogen auch für Menschen wertvoll sind, die nicht im pathologischen Sinne krank sind. Eine meiner Quellen sprach von der Besserung gesunder Menschen. Das sollten wir in Betracht ziehen. Wir alle werden Opfer unserer Gedankenschleifen, besonders wenn wir älter werden. Wir alle entwickeln mentale Muster, aus denen wir ausbrechen wollen und es nicht schaffen. Wie gut wäre es also, wenn wir dafür nun ein Werkzeug gefunden hätten?
And so how great if it turns out we have this tool.
Was genau im Gehirn passiert, wenn man LSD oder Psilocybin nimmt, das erklärt Michael Pollan mit einem Bild.
Ich zitiere in meinem Buch einen holländischen Wissenschaftler. Er sagt, Sie müssen sich Ihren Geist wie einen schneebedeckten Hügel vorstellen. Ihre Gedanken sind wie Schlitten, die von dem Hügel hinunterfahren. Je älter Sie werden, umso öfter fahren Sie denselben Weg und die Spuren, die die Kufen hinterlassen, werden immer tiefer. Irgendwann wird es schwer, außerhalb dieser Spurrillen den Berg hinunterzukommen. Psychedelische Substanzen sind wie Neuschnee. Sie füllen all die Spurrillen auf und Sie haben wieder die freie Wahl.
LSD und Psilocybin sind, genau wie andere psychedelische Substanzen, verboten und werden von der Politik bis heute als gefährliche Drogen eingestuft. Und das, obwohl sich renommierte Forscher schon in den 60er und 70er Jahren basierend auf klinischen Studien großen medizinischen Nutzen von den Substanzen versprachen. Besonders in der Psychotherapie und bei der Heilung von Depressionen, Suchterkrankungen, Angstzuständen und Zwangsstörungen scheinen LSD und Psilocybin vielversprechend zu sein. Der Begriff Psychedelics, wie die Substanzen im Englischen heißen, ging 1956 übrigens aus einem Briefwechsel des Psychiaters Humphrey Osmond mit dem Schriftsteller Aldous Huxley hervor. Der Begriff ist zusammengesetzt aus den altgriechischen Worten Psyche, also Seele, und Delos, was so viel heißt wie offenbar. Psychedelics sind demnach also Substanzen, die die Seele offenbaren. Extinction Rebellion-Gründerin Gail Bradbrook, die zu Beginn dieses Beitrags bereits von ihren Erfahrungen unter dem Einfluss von Iboga berichtet hatte, beschreibt dieses in die Seele schauen ganz konkret.
And I'd listened to Terence McKenna podcasts beforehand, you know, a well-known psychonaut from the 70s and 80s and 90s, I guess, before he died, bless him.
Ich hatte vor der Iboga-Session einen Podcast von Terence McKenna gehört, ein bekannter Psychonaut der 70er Jahre. Sein Rat war, wenn du Angst bekommst, dann roll dich auf keinen Fall in der Embryostellung zusammen, auch wenn sich das in dem Moment richtig anfühlt. Stattdessen singe. Ich habe also stundenlang gesungen. Vor der Session hatte man mir auch geraten, dass ich das Iboga selbst fragen soll, was los ist, wenn ich mich fürchte. Also habe ich das gemacht. Sofort hörte ich diese Stimme in meinem Kopf, die sagte, Widerstand. Ich hatte krasse Angst. Aber es gab auch einen Teil von mir, den man vielleicht meine Seele nennen könnte, der wusste, was zu tun war und dass wir das jetzt hier erledigen müssen. Dieser Teil war ruhig. Aber der andere Teil in mir war total panisch. Irgendwann habe ich dann beschlossen, mich dem einfach hinzugeben. Und diese Stimme rechts in meinem Kopf sagt, ja, du musst lernen, wieder glücklich zu sein. Und eine andere Stimme links in meinem Kopf sagt, ja, schön, aber das wird nicht die ganze Nacht anhalten. Und die Stimme rechts sagt, doch, es hält die ganze Nacht an, du musst lernen, wieder glücklich zu sein. Und die linke Hirnhälfte denkt, wenn ich die nächste Dosis Iboga nehme, ist das vorbei. Und die rechte Hirnhälfte sagt, du musst lernen, wieder glücklich zu sein. Und ich denke, verdammte Scheiße, das ist eine Stimme in meinem Kopf, die zu mir spricht. Sie war ein bisschen herrisch, aber auch sehr angenehm, geradezu entzückt von mir, so als hätte sie ausschließlich mein Wohlbefinden im Sinn. Bist du mein Über-Ich, habe ich sie gefragt. Ja, antwortete sie. Immer wenn ich einen negativen Gedanken hatte, sagte sie, hör auf. Und ich fühlte, wie die neuronale Verbindung für diesen Gedanken gekappt wurde. Dann rief sie mir jemanden ins Gedächtnis, den ich liebe, und sagte, der ist toll. Und mich überkam eine Flut von Glücksgefühlen. Es fühlte sich so an, als würde mein Glückskanal im Gehirn verstärkt. Und dann wollte ich wieder einen negativen Gedanken denken. Wieder sagte sie, hör auf. Und schnapp, Verbindung gekappt. Und dann hatte ich einen Gedanken, den ich unbedingt denken wollte. Also versuchte ich, ihn an meinem Hinterkopf entlang zu denken. Ich weiß, das klingt verrückt, aber so hat es sich angefühlt. Hey, rief die Stimme, hör auf und schnapp. Und so ging das über Stunden. Es war, als wäre ich in meinem eigenen Gehirn dabei, während es neu verdrahtet wird.
Was Gail Bradbrook hier beschreibt, ist alles andere als eine leichte Erfahrung. Trotzdem sprechen Forscherinnen und Therapeuten nicht gerne von Horrortrips. Auch dann nicht, wenn die Erfahrungen womöglich furchteinflößend sind. Das ist allerdings mit ein Grund, warum sich Forschende auch nicht für eine legale Abgabe der Substanzen ohne begleitende Therapie oder Betreuung aussprechen. Ausgiebige therapeutische Gespräche vor und nach den Sessions sollen helfen, das Erlebte, basierend auf der Biografie des Patienten, sinnvoll zu deuten und in den Alltag zu integrieren. Auch Michael Pollan, der für die Recherche zu seinem Buch selbst verschiedene psychedelische Erfahrungen gemacht hat, hat sich mit den Risiken befasst.
Before I got involved personally and decided to go on these trips that I did for the book, I was nervous about this. I had heard all the scare stories.
Als ich beschlossen hatte, Psychedelics selbst auszuprobieren, war ich erstmal ziemlich nervös. Ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen. Ich kannte alle Schauergeschichten von Leuten, die verrückt geworden waren und eingeliefert wurden, von Leuten, die dachten, sie könnten fliegen und vom Dach sprangen oder die in die Sonne starrten, bis sie blind wurden. Also habe ich mich mit der Frage nach den Risiken eingehend beschäftigt. Tatsächlich ist es aber so, körperliche Risiken sind bemerkenswert gering. Die Droge ist ziemlich ungiftig. Es gibt keine tödliche Dosis von LSD oder Psilocybin. Für eine Droge mit derart starkem Effekt ist das außergewöhnlich. Suchtpotenzial so gut wie keines. Von Psychedelics wird man nicht abhängig. Das wissen wir aus Tierversuchen. Tiere nehmen LSD nie mehr als einmal. Das größte Risiko ist, dass man etwas Dummes macht. Das Urteilsvermögen ist eingeschränkt. Das heißt, man kann tatsächlich vom Dach springen oder vors Auto laufen. Psychologisch gesehen besteht außerdem das Risiko, eine schizophrene Episode zu erleiden. Menschen, die in dieser Richtung vorbelastet sind, sollten diese Droge tatsächlich nicht anrühren.
Or have already had an episode and they absolutely shouldn't go near these drugs.
Die Risiken der psychoaktiven Stoffe sind also relativ gut zu kontrollieren, genauso wie bei anderen chemischen Stoffen, wie zum Beispiel Medikamenten. Und ihre positiven Effekte scheinen bei psychischen Krankheiten evident zu sein. Was aber ist mit allen anderen Menschen, jenen, die als medizinisch im Normbereich liegend und damit als gesund gelten? Welchen Nutzen könnten die Substanzen für sie haben? Die Forscherin Rose Watts vom Imperial College in London hat dazu eine interessante Theorie. Sie setzt bei der Krankheit an, die sie mit Hilfe von Psilocybin zu behandeln versucht, der Depression. Für Watts ist die wachsende Zahl von Menschen, die an Depressionen leiden, ein Symptom für eine Gesellschaft, die sich mehr und mehr von sich selbst und dem, was sie umgibt, zu entfremden scheint. Dass Depressionen mittlerweile ein massives gesellschaftliches Problem darstellen, hat auch das Bundesgesundheitsministerium erkannt. Auf dessen Webseite heißt es:
Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Schätzungen zufolge leiden weltweit inzwischen ca. 350 Millionen Menschen unter einer Depression. Bis zum Jahr 2020 werden Depressionen oder affektive Störungen laut Weltgesundheitsorganisation weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein.
Diese Entwicklung sieht Rose Watts ebenso.
Es geht nicht nur um schwere Depressionen. Viele Menschen leiden unter einem Mangel an Empathie. Da ist zum einen die moderne Technologie, die Verbindungen kappt. Wir starren auf Bildschirme und verlieren so den Kontakt zu anderen Menschen. Und die waren früher generell viel mehr Teil ihrer Gemeinschaften. Man traf sich an öffentlichen Plätzen und man kannte die Mitglieder der Kirchengemeinde. Heute kennen Menschen, die in Großstädten leben, oft nicht mal mehr ihre Nachbarn. Ein anderer Grund für mangelnde Verbindung ist die Konsumgesellschaft, in der wir glauben, ständig neue Dinge zu brauchen. Dadurch entsteht ein unterschwelliges Gefühl des Mangels oder das Gefühl, nicht genug zu sein. Wir glauben, noch härter oder länger arbeiten zu müssen, um uns etwas leisten zu können. Antidepressiva beseitigen zwar vielleicht die Symptome, aber sie öffnen Menschen nicht für neue Erfahrungen. Psychedelics dagegen eröffnen den Menschen tiefgreifende Wahrheiten. dass wir alle miteinander verbunden sind, zum Beispiel, oder dass wir alle eins mit dem Planeten sind. Diese Wahrheit erkennen Menschen auf Trips. Und alles, was fake ist, erscheint ihnen plötzlich auch ganz klar als fake. In den Sessions machen sich die Probanden keine Gedanken über oberflächliche Dinge. Stattdessen erkennen sie ihre eigenen Wahrheiten. All die Schichten der modernen Gesellschaft fallen ab und man dringt vor zu Erkenntnissen, die viel tiefer und wahrer sind, zu generationenübergreifenden und absolut menschlichen Wahrheiten.
Deep and true and intergenerational and human and kind of cut through all the nonsense in a way.
Ähnliches hat auch Gail Bradbrook erlebt. Auf einer Reise nach Costa Rica hat sie an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen. Dort und dadurch wurde der Grundstein für Extinction Rebellion gelegt, wie sie sagt.
And then that night we took ayahuasca. So it's a real full-on trip. I mean,
in dieser Nacht haben wir dann Ayahuasca genommen. Dabei habe ich um eine Anleitung für den sozialen Wandel gebetet und auch für einen Weg, um mit diesen Regeln zu arbeiten. Ich hatte zuvor jahrelang versucht, die richtigen Leute zusammenzubringen, um etwas zu bewegen. Als ich dann zu Hause war, habe ich versucht, diese Bewegung anzustoßen. Das war dann wieder eine Idee, die nicht funktioniert hat. Aber über diese Aktion habe ich Roger Hallam kennengelernt. Er hatte am King's College eine Arbeit über sozialen Wandel geschrieben. Wir saßen für 4 Stunden zusammen. Es war der Hammer. Roger hatte Kopfschmerzen danach. Danach war klar, dass wir zusammenarbeiten würden. Wir waren beide überzeugt davon, dass massenhafter ziviler Ungehorsam nötig ist, wenn sich etwas ändern soll. Ich sagte zu ihm, was du mir da gerade gegeben hast, genau das habe ich gesucht. Und er tippte gegen mein Notepad und sagte, Gail, was ich dir gerade gegeben habe, ist eine Anleitung für den sozialen Wandel. Er benutzte exakt die Worte, die ich auch in meinem Gebet während der Zeremonie verwendet hatte. Ich glaube, ich hätte es gar nicht realisiert, wenn er nicht genau dieselben Worte verwendet hätte, wie ich in meinem Gebet.
Zündfunkgenerator auf Bayern 2. Heute mit einem Blick in die Welt der neuesten Forschung über Psychedelics. Obwohl jede Drogentrip-Erfahrung individuell und damit auch verschieden ist, berichten Menschen nach der Einnahme von LSD oder Psilocybin dennoch von wiederkehrenden Erlebnissen, die Michael Pollan, der Autor von Verändere dein Bewusstsein, so beschreibt.
One is this powerful sense of love as being really important.
Da ist zum einen das starke Gefühl, dass Liebe extrem wichtig ist. Die Erkenntnis, dass Liebe das Wichtigste ist, was es im Leben gibt, das klingt banal. Aber eigentlich ist das absolut fundamental. Auch sehen viele Menschen die Dinge plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Viele berichten von dem Gefühl, mit anderen Lebewesen verbunden zu sein. Normalerweise neigen wir dazu, andere Wesen wie Tiere oder unseren Planeten oder auch Dinge zu objektivieren. Auf Psychedelics erwacht alles zum Leben, da erscheint alles beseelt. Objektivierung birgt aber große Macht. Zu glauben, man sei das einzige denkende Subjekt, legitimiert einen, Macht auszuüben über die vermeintlichen Objekte, die Umwelt auszubeuten zum Beispiel, sei es nun für Macht oder für Geld. Und plötzlich denkt man, wow, habe ich wirklich das Recht dazu?
Zurück nach London, zu Robin Carhart-Harris. Er ist Hirnforscher und leitet das Center for Psychedelic Research am Imperial College. Mit David Nutt und Rose Watts arbeitet er in einem Team. In seinem Fach gilt er als Koryphäe und er trat auch schon als Redner bei TED-Konferenzen auf. Anfang 2019 war er beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu Gast, um dort vor interessierten Entscheidungsträgern über seine Forschung zu sprechen. Er hat festgestellt, dass Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen Auswirkungen auf die politische Einstellung haben können.
Sie haben doch auch herausgefunden, dass psychedelische Substanzen einen politisch liberaler machen können?
Yes. So that's a curious one, isn't it?
Ja, es ist verrückt, oder? Und gefährlich.
The reason to look there was based on the personality changes that we were seeing.
Ich meine, der Grund, warum wir uns diesen Bereich angesehen haben, waren die Veränderungen, die wir an Patienten beobachtet haben. Es gilt als erwiesen, dass psychedelische Substanzen Menschen offener machen. Offenheit wird mit einer bestimmten politischen Einstellung in Verbindung gebracht, nämlich mit Linksliberalismus. Also haben wir uns das genauer angesehen. Und tatsächlich sahen wir, dass Probanden in ihren Einstellungen linksliberaler werden. Dann wollten wir herausfinden, ob die Menschen nur liberaler werden oder, das klingt noch gefährlicher, nicht sogar verstärkt zu anti-autoritären Einstellungen neigen. Auch das hat sich bestätigt. Offenbar geht größere Offenheit damit einher, dass Menschen Bestehendes in Frage stellen. Eine Veränderung, die womöglich weniger polarisiert oder als gefährlich wahrgenommen wird, oder zumindest generell als etwas Positives gilt, ist die Veränderung hinsichtlich der Naturverbundenheit. Und tatsächlich gibt es verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass die Verbundenheit zur Natur steigt, wenn man psychedelische Substanzen konsumiert. Das bestätigen mittlerweile verschiedene Ansätze und Analysen, auch andere Teams haben das herausgefunden. Unter den gegebenen Umständen, die ja ernst und besorgniserregend sind, ist das vielleicht ein interessanter Punkt, den es weiter zu verfolgen gilt, denke
ich.
Anders als in Deutschland wird das Thema im angelsächsischen Raum bereits sehr ernst genommen. Die Forschungsergebnisse gelten als vielversprechend und als seriös. Vor allem auch deshalb, weil es in der pharmazeutischen Entwicklung von Antidepressiva seit Jahren keine nennenswerten Fortschritte gibt. Besonders private Geldgeber wittern ein Geschäft und investieren im großen Stil in die Forschung zu Psychedelics. Einen politischen Backlash, eine Gegenbewegung, wie es sie in den 60er Jahren gab, müsse man auch aus anderen Gründen nicht befürchten, sagt Autor Michael Pollan.
In some ways things are very different than that period, which is the fact that I don't think the drugs are quite as threatening.
Seit dieser Zeit haben sich viele Dinge geändert. Heute wirken die Drogen nicht mehr so bedrohlich auf das sogenannte Establishment. In den 60er Jahren sah die US-Regierung LSD als große Gefahr an. Auch kannten Erwachsene die Droge damals nicht. Nicht wenige Jugendliche waren damit vertraut, aber Erwachsene haben sie als furchteinflößend und destabilisierend empfunden. Heute leben wir in einer anderen Welt. Auch Erwachsene haben heute Trip-Erfahrungen. Zum Teil gilt das auch für Entscheidungsträger. Für meine Recherche habe ich mit Behördenmitarbeitern gesprochen, die selbst Trip-Erfahrungen gemacht haben und die deshalb davon nicht abgeschreckt sind. In den 60er Jahren wurden die Drogen von der Jugend sehr schnell angenommen. Das führte zum Bruch mit der Elterngeneration. Das wird so heute nicht mehr passieren.
Der britische Ökologe Sam Gandy ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Beckley Foundation. Die Stiftung, für die er arbeitet, ist eine aus privaten Geldern finanzierte NGO, die die Forschung zur Wirkung von psychedelischen Substanzen in England vorantreibt und finanziell unterstützt. Er hat die Fragen von Robert Carhart-Harris aus London zur Naturverbundenheit in seiner eigenen Forschung noch einmal vertieft.
Psychedelics have an interesting role, potential role to play, as they are on all levels of their effect, they are agents of interconnection.
Die verschiedenen indigenen Gruppen auf der Welt sind die naturverbundensten Menschen, die es derzeit gibt. Die einzigen Regionen der Welt, deren Ökosysteme kaum geschädigt sind, sind Gegenden, in denen noch indigene Bevölkerung lebt. Aus der Forschung wissen wir, dass Psychedelics die Naturverbundenheit steigern. Man identifiziert sich mehr mit der Natur. Und als Nebeneffekt steigt damit auch das Umweltbewusstsein. Wenn man sich emotional mit der Natur verbunden fühlt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sie bewahren und sich um sie kümmern will. Insofern kann man sagen, dass die ökologische Krise, die wir erleben, auch eine Auswirkung unserer mangelnden Naturverbundenheit ist. Solange wir gegen dieses Problem nichts unternehmen, wird alles nur noch schlimmer.
So, until we remedy that disconnection, things are only going to get worse.
Hinter dem Zusammenhang, den der Ökologe Sam Gandy hier aufmacht, steht eine Sichtweise auf die Klimakrise, die auch der US-amerikanische Philosoph Charles Eisenstein in seinem 2018 auf Englisch erschienenen Buch Climate: A New Story beschreibt. Der Grund für die Klimakrise liegt darin begründet, sagt Eisenstein, dass sich der Mensch nicht als Teil der Natur begreift, sondern als der Natur gegenüberstehend. Der Mensch als von der Natur getrennt, als ein Wesen, das ein gottgegebenes Anrecht darauf hat, sich die Welt untertan zu machen.
Wenn wir die Natur in Teile zerhacken, um sie zu verstehen, verlieren wir die Verbindungen aus dem Blick, die das Ganze zusammenhalten. Bei dem Versuch, die Erde zu heilen, geht es aber darum, Verbindungen zu heilen. Letztlich fordert uns die Klimakatastrophe dazu auf, unsere lange währende Trennung von der Natur zu überdenken, die uns dazu berechtigt zu glauben, wir könnten uns durch technische Innovationen aus dem Schaden herausmanövrieren, den wir verursachen. Die Krise ruft uns zurück zur Biophilie, zu unserer Liebe zur Natur und dem Leben. Zu dem Wunsch, für alle Lebewesen Sorge zu tragen, ob sie nun etwa zur Senkung der Treibhausgase beitragen oder nicht.
Schon einmal in der Geschichte könnte es ein LSD-Trip gewesen sein, der zumindest indirekt dazu beitrug, dass die Menschen ein stärkeres Bewusstsein für ihren Planeten und dessen Schutzbedürftigkeit entwickelten. Einem speziellen Foto wird in der Entstehung der Umweltbewegung in den 70er und 80er Jahren eine besondere Bedeutung beigemessen. Earthrise, der Aufgang der Erde über dem Mond.
With predominantly blue background and just huge covers of white clouds.
Die Erde zum ersten Mal aus dem All zu sehen, in all ihrer Schönheit und Verletzlichkeit, ohne Grenzen, als in sich geschlossenes Ökosystem, könnte zu einem ähnlichen Überblicksgefühl geführt haben, wie es auch unter dem Einfluss von Psychedelics möglich ist, sagt Ökologe Sam Gandy.
So that photograph was taken by NASA astronaut Bill Anders.
Dieses Foto wurde am Weihnachtsabend 1968 vom NASA-Astronaut Bill Anders aufgenommen. Im Winter 1965, also 3 Jahre zuvor, saß Stuart Brand, der ökologische Vordenker, Autor und damaliges Mitglied der Merry Pranksters, auf einem Dach in San Francisco und hatte LSD genommen. Es war kalt und er trug eine Jacke und betrachtete die Welt und die Skyline am Horizont. Auf LSD dachte er, er könnte die Erdkrümmung sehen. Er wusste, dass er sich das nur einbildete, wie eine Art Fischaugeneffekt. Aber es brachte ihn auf den Gedanken, wir waren doch jetzt im All. Warum hat dort noch nie jemand ein Foto der Erde aus dem Weltraum gemacht? Eine berechtigte Frage, die ihn auch nach dem Trip nicht losließ. Also startete er, wieder nüchtern, eine Kampagne. Er druckte Buttons und verkaufte sie für $0.25. Darauf stand: Warum haben wir noch kein Foto der Erde aus dem All gesehen? Er schickte Buttons an die NASA und an den Kongress. Wir wissen nicht, ob und zu welchem Grad diese Kampagne wirklich Einfluss hatte. Aber ein paar Jahre später entstand dieses Bild, dessen Idee aus einer psychedelischen Erfahrung stammt.
Thank you.
Was also tun? Einfach allen Menschen LSD oder Psilocybin zu verabreichen, ist selbstverständlich nicht möglich und auch von niemandem gewollt. Die Frage ist aber auch, hätten Trips wirklich bei allen Menschen diesen, nennen wir es mal, hippifizierenden Effekt? Der Neuropharmakologe David Nutt aus London ist da skeptisch.
Could psychedelics change Trump? And that's the fundamental question. I'm not sure.
Können Psychedelics Trump verändern? Tja. Das wäre die entscheidende Frage. Ich bin nicht sicher. Psychedelics sind gut für Menschen, die sich tatsächlich verändern wollen. Ich bin nicht sicher, dass das auch bei Menschen funktioniert, die entschlossen sind, sich nicht zu ändern. Das haben wir auch in unserer Forschung festgestellt. Manchmal gibt es Menschen, die gegen die psychedelische Erfahrung ankämpfen. Wenn man sie nicht erleben will, kann man sie abschwächen. Wenn man sich ganz sicher ist, dass man sich nicht für das Klima oder das Massensterben interessiert, kann man wahrscheinlich auch den Vorteilen von Psychedelics widerstehen. Ich glaube, man muss sich verändern wollen, um davon zu profitieren. Man muss zumindest für eine Veränderung offen sein.
David Nutt plädiert erst einmal für weitere Forschung zum Thema. Dass psychedelische Substanzen wie LSD und Psilocybin als gefährlich eingestuft und deshalb verboten sind, das ist für ihn nämlich ein untragbarer Anachronismus.
Wenn die Drogen leichter verfügbar wären, gäbe es sicher auch mehr Leute, die sie nehmen wollen würden. Im Moment wollen viele einfach nicht gegen das Gesetz verstoßen. Sie denken, dass es das Gesetz nicht ohne Grund gibt und dass die Drogen gefährlich sein müssen, wenn sie verboten sind. Deshalb sollten wir in meinen Augen die Einstellung gegenüber diesen Drogen überdenken. Auf jeden Fall sollten wir aufhören, sie zu kriminalisieren. Das Mindeste ist, dass wir Menschen, die sie nehmen wollen, ermöglichen, das gefahrlos zu tun.
Erste Schritte hin zu einer solchen Entkriminalisierung sind derzeit in den USA zu beobachten. Dort hat die Food and Drug Administration, kurz FDA, einer großen klinischen Studie über Psilocybin in der Therapie von behandlungsresistenten Depressionen den Status einer Breakthrough Therapy verliehen. Das Zulassungsverfahren für Psilocybin als Medikament wird dadurch beschleunigt. Experten schätzen, dass Psilocybin in den USA in den nächsten 5 Jahren als Medikament auf den Markt kommen könnte, um von lizenzierten Therapeuten im Rahmen einer Psychotherapie eingesetzt zu werden. Darüber hinaus haben die Städte Denver und Oakland im Mai bzw. Juni 2019 dafür gestimmt, den Besitz von psilocybinhaltigen Pilzen zu entkriminalisieren. Der Besitz wird dort also de facto nicht mehr geahndet. Deutschland ist von diesen Schritten noch weit entfernt, aber auch hier tut sich was. Thomas Metzinger ist Professor für Philosophie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und bei MIND organisiert, einem deutschen Lobbyverband, der sich auch in Deutschland für die medizinische Verwendung von psychedelischen Substanzen einsetzt. Thomas Metzinger findet, auch Deutschland braucht eine sogenannte Bewusstseinskultur.
Es geht darum, dass man erstens mal die klassische Ethik, die sozusagen fragt, was ist eine gute Handlung, erweitert um einen kleinen Teilbereich, in dem man auch fragt, was ist überhaupt ein guter Bewusstseinszustand. Das sind also ganz einfache, praktische Fragen. Welche Bewusstseinszustände sollen in unserer Gesellschaft illegal sein? Welche wollen wir unseren Kindern zeigen? Welche Formen des bewussten Erlebens wollen wir fördern, kultivieren und in unsere Kultur einbetten? Aber auch Fragen wie, in welchem Bewusstseinszustand will ich selbst eigentlich einmal sterben? Das heißt, es geht darum, so etwas wie eine normative Diskussion um phänomenologische Zustände zu führen und ein bisschen bewusster mit dem eigenen Gehirn umzugehen und sich zu fragen, was sind eigentlich gute Formen des subjektiven Erlebens? Das heißt nicht, dass es da allgemeingültige Antworten gibt. Verschiedene Leute könnten zu ganz verschiedenen Antworten kommen. Aber dass uns so dringend in unserer Gesellschaft eine Bewusstseinskultur fehlt, heißt erstens, dass wir uns darüber keine Gedanken machen. Wir stellen diese Fragen überhaupt nicht ernsthaft. Aber unsere Instrumente, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz, Hirnforschung und auch neue psychoaktive Substanzen, um unser eigenes Bewusstsein zu verändern, die werden immer besser. Das heißt, wir brauchen da erstmal eine ethische Diskussion. Dann geht es aber auch darum, das ist der zweite Aspekt von Bewusstseinskultur, die Ergebnisse einer solchen zivilgesellschaftlichen Debatte wirklich in unsere Kultur einzubetten. Das kann wieder Verschiedenes heißen. Das kann heißen, säkularen Meditationsunterricht in Schulen und im Bildungssystem einzuführen. Das kann heißen, geschützte Orte zu schaffen, an denen freie, gesunde Bürger Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen machen können. Das kann auch heißen, wesentlich stärker und aggressiver gegen bestimmte illegale Drogen und Untergrundindustrien vorzugehen und so weiter und so fort. Das heißt, Bewusstseinskultur bedeutet auch, dass Leute die Verantwortung für ihr eigenes inneres Leben übernehmen und in einem ethischen Kontext einfach mal drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich mit diesen ganzen vielen neuen Handlungsmöglichkeiten.
Bevor es dazu kommt, muss Deutschland aber zunächst mal, so wie das bereits in den USA oder England oder auch in Holland der Fall ist, klinische Studien genehmigen. Erst wenn der medizinische Nutzen ausreichend bewiesen ist, wird eine darüber hinausgehende gesellschaftliche Debatte möglich sein. Gerhard Gründer ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, das zur Universität Heidelberg gehört. Er ist gerade dabei, eine solche klinische Studie an der Charité in Berlin für 2020 vorzubereiten. Dazu muss sein Vorhaben aber erst ein kompliziertes Genehmigungsverfahren durchlaufen.
Für eine Studie mit einer verbotenen Substanz, für die auch keine medizinische Anwendung existiert, also jedenfalls nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht existiert, müssen wir die Genehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einholen. Da ist die Hürde hoch. Wir müssen eine Ethikkommission anrufen und um Genehmigung bitten, dass unsere Studie ethisch unbedenklich ist. Und wir müssen die Substanz, also das Psilocybin, der Inhaltsstoff von Magic Mushrooms, in einer pharmakologischen Qualität beschaffen, dem die Behörde dann Unbedenklichkeit zur Anwendung beim Menschen bescheinigt. Das sind nicht unerhebliche Hürden.
Gerhard Gründer ist sich dennoch sicher, dass er die Studie 2020 starten kann, wie er sagt. Behält er recht, könnte das ein erster Schritt sein, auch in Deutschland den Umgang mit wirkmächtigen Substanzen zu normalisieren. Ob dann auch gesunde Menschen im großen Stil ihre Verbundenheit zur Natur wiederentdecken und es uns dadurch gelingt, die Klimakatastrophe aufzuhalten? Das war
Trip-Therapie. Oder kann uns LSD helfen, das Klima zu retten? Sendung von Marlene Heiser.
Es sprachen Jennifer Güzel, Gudrun Skupin und Martin Vogt. Ton und Technik Markus Huber und Mechthild Homburg. Regie Bene Mahler. Redaktion Thomas Kretschmer.
Jacket and a sad look deep, hanging out the window with a bottle full of